Es ist Mittwoch, der 24. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich habe heute das Vergnügen, mit einer Frau zu sprechen, die sich nach langem, nicht nur monologisieren in den Tagesthemen, jetzt mehr und mehr auf den Dialog konzentriert in ihrer eigenen Sonntagabend-Talkshow mit dem Namen Karen Miosga. Und damit habe ich ihren Namen auch schon verraten. Hallo, herzlich willkommen, Karen Miosga.
Hallo, Micky.
Wie schön, dass du da bist.
Wie schön, dass du mich einlädst.
Ja, das ist von Herzen gern. Mhm. Und dann sitzen wir uns heute auch noch persönlich gegenüber. Der Transparenz halber sei erwähnt, wir reden jetzt am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr, also alles, was sich nachrichtlich tun könnte, können wir noch nicht wissen. Du hast die ein oder andere Information in der Hinterhand, die du uns gegebenenfalls noch stecken wirst. Zunächst einmal reden wir aber mal über das Performative. Hast du die Reise deines Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in die Türkei verfolgt? Also es wirkte ja wie eine Szene aus Mustafas Gemüsekebab, aber es ist tatsächlich Arif Keles Dönerspieß, den er da angeschnitten hat, unser Bundespräsident in der Türkei. Ist es eine gute Idee gewesen?
Wahrscheinlich war sie gut gemeint.
Oh je.
Ja. Dann kommt aber immer der Anschluss, ist es auch gut gemacht. Also ich habe gehört von den Kollegen aus Istanbul und aus Ankara, dass die Türken mehr als irritiert waren.
Das ist ja schon kein gutes Zeichen.
Ja, Döner, wichtig, stimmt. Mhm. Ja. Aber ist doch unsers. Ja. Warum bringst du es
mit? Als Re-Import quasi.
Ja, so ein bisschen so, als würde Joe Biden jetzt nach München fliegen und irgendwie so eine Tonne Weißwürste mitbringen oder so. Ich weiß nicht. Mhm. Also ich glaube, vielleicht morgen trifft er Erdogan. Mal gucken, was der dazu sagt. Ja. Aber von den türkischen Stimmen, die ich jetzt vernommen habe, waren die alle so ein bisschen, ihr habt doch in Deutschland einen Bundesminister, einen türkischstämmigen. Ihr habt doch einen, der Oscar nominiert war. Was habt ihr nicht alles? Ihr habt Türkischstämmige, die diesen BioNTech-Stoff, was gegen Corona erfunden hat. Ihr habt so viel vorzuzeigen. Warum bringst du denn ein Stück Fleisch mit?
Ist interessant. Ja, immerhin war es Fleisch. Ne? Also je nachdem, in welchen Dönerladen man geht, weiß man auch nicht genau. Also das ist nicht besonders einfallsreich, wenn man sagt, pass mal auf, ich gehe in die Türkei. Das ist ja die Botschaft, die davon immer ausgeht, ist, guck mal, liebe Türken, das seid ihr für uns. Und das ist ein bisschen dünn, muss man sagen. Also wir sind natürlich gespannt, was er macht, wenn er nach Italien reist, beispielsweise. Da ist er
Tiefkühlpizza oder
so. Ja, genau. Oder nach Saudi-Arabien. Ich bringe euch einen zersenkten Journalisten mit. Da steht er. Also wir werden es sehen. Mit Erdogan, jetzt da die Folge ausgestrahlt wird, ist es dann schon Mittwoch. Das wird, glaube ich, ganz lustig. Ne, wenn unser, also meinst du, also Frank-Walter Steinmeier war in den letzten Jahren jetzt nicht bekannt dafür, mit Autokraten und Diktatoren besonders harsch ins Gericht zu gehen. Was glaubst du, kommt da?
Immerhin ist er keine Frau, sonst müsste er irgendwie 4 Meter entfernt auf einem Sofa sitzen. Du erinnerst dich, Ursula von der Leyen.
Und Charles Michel, ne?
Ja. Ich glaube, dass sie beiden sehr freundlich miteinander sind. Also ich glaube, es gibt überhaupt keinen Grund im Moment für ihn, böse Töne zu spucken an der Stelle. Ich bin einfach gespannt, ob Erdogan sagt, scharf oder nicht scharf. Was für Soße nimmst du? Ich bin wirklich gespannt, was er dazu sagt.
Der Trick der Woche.
Mann trotz 2 Promille am Steuer freigesprochen, sein Körper braut selbstständig. Das berichtet die Kleine Zeitung. In einer ungewöhnlichen Gerichtsentscheidung in Belgien wurde ein 40-jähriger Autofahrer freigesprochen, obwohl er bei Verkehrskontrollen Alkoholwerte von 2,1 bzw. 1,6 Promille aufwies. Also das ist ein wirklich sehr, sehr ungewöhnlicher Fall. Ich glaube, angeblich gibt es nur 20 Menschen auf der Welt, die überhaupt unter diesem Syndrom, dem Eigenbrauer Fahrsyndrom leiden. Und dieser Mann wurde halt mehrfach bei Verkehrskontrollen erwischt mit 2,1 bzw. 1,6 Promille, konnte allerdings ein medizinisches Gutachten aufweisen, die sagen, jawohl, der Mann hat eine medizinische Anomalie, bei der übermäßiges Hefewachstum im Darmtrakt eine ungewollte alkoholische Gärung hervorruft. Diese Hefe wandelt Zucker und stärkehaltige Lebensmittel im Verdauungssystem in Alkohol um. Also Betroffene produzieren ungewohnt. Ja, ist das nicht geil?
Na, während du mir das gerade erzählst, kommt gerade die Kohlensäure von dem Wasser.
Ach so. Entschuldigung, ja. Ich meine, das kann natürlich auch eine Superkraft sein. Das muss man sagen. Also du sitzt irgendwo in einem Meeting und es ist todeslangweilig. Mhm. Beispielsweise, sagen wir mal, ARD obere Gremiensitzung. Und da sagst du, ich kann mir jetzt nicht, während ich jetzt hier mit den Leuten von der ARD sitze, ich kann mir jetzt nicht ein Wodka O nach dem anderen reinhauen.
Kann man sich nicht mehr schön trinken, wenn man, weil man schon betrunken ist.
Aber was ich mir natürlich geben kann, sind recht viele Kohlehydrate. Denn die Ernährung hat massiven Einfluss darauf, ob der Körper dann selber Alkohol produziert und du wirklich in Trunkenheit verfällst.
Mhm. Also aber stell dir mal vor, du bist dann andauernd, hast das Gefühl, du bist immer betrunken, obwohl du gar nichts getrunken hast. Mhm. Ja. Findest du eine gute Vorstellung?
Also ich sehe mich natürlich schon irgendwann in irgendeiner Situation so an der Felddienstbrauerei vorbeifahren und sagen, macht's gut, ihr Idioten, ich bin jetzt autark. Aber also schön ist das natürlich nicht.
Gleichzeitig hat man immer einen guten Grund, weißt du, wenn du dann doch mal was getrunken hast und du fährst doch noch eine Runde Auto, was natürlich, was du auf keinen Fall machen
willst.
Davon
raten wir dringend ab.
Dann kannst du sagen, hier, guck mal, Attest.
Ja, oder? Ach so, das weißt stimmt. Du? Ja, dann dürfen natürlich nur nicht die Flaschen im Fußraum klirren.
Genau.
Ne, die muss man dann natürlich vorher beiseite räumen, das ist richtig. Also ich blicke da jetzt schon auf die Karnevalssaison. Da werden also einige
sich vorher mit Ärzten treffen.
Ja,
oder
das ist doch wirklich. Also man muss dann ja jetzt auch erstmal den menschlichen Körper als Faszinosum auch einfach mal loben und sagen, zu was wir nicht alles imstande sind, was Wahnsinn. Wir nicht alles selber regeln können. Ne? Du bist also, du nennst dich einfach in Zukunft irgendwie, keine Ahnung, Felddienstman oder so von den Avengers, da hast du halt einfach, jeder kann irgendwas durch die Wand gucken oder seine Körperteile verlängern, aber selber Bier brauen, das können nur die wenigsten. Also da muss ich wirklich sagen, an dieser Stelle, vor allen Dingen der Mann ist, glaube ich, ist er nicht sogar Belgier? Das ist ja noch härter, weil belgisches Bier, das knallt ja so richtig. Die haben ja, hier haben sie 4,8%, belgisches Bier hat ja so 7, noch was und 10 und
echt?
So. Ja, okay. Die belgische Biere sind ja so richtig hart. Also ich habe die Belgier eigentlich, also sie haben ja wenige Dinge, um die man sie beneidet, Pommes oder so, aber das mit dem Bier, also selber Bier, das der Körper entwirft, also da muss ich sagen, da muss ich dieses Land nochmal gänzlich neu betrachten.
Aber die Bierindustrie dürfte das nicht so richtig toll finden, oder?
Nein, aber die sind ja sowieso generell ja, die geraten ja zunehmend in Faschiss. Also Markus Söder beklagte ja unlängst noch bei Maischberger, dass auch in Bayern der Bierkonsum immer weiter absinkt. Mhm. Also wenn die Menschen jetzt auch noch anfangen, dass der Körper selber das Bier produziert, dann ist also wirklich, das darf auch Habeck natürlich nicht erfahren, aber da kommen wir gleich noch drauf. Wir bleiben erstmal hier.
Die Schlagzeile des Tages.
Die China-Connections der AfD, so schreibt es die Taz. Erst Vorwürfe der Russlandnähe, nun kommt noch China hinzu. Maximilian Krah, Spitzenkandidat der AfD zur Europawahl im Juni, gerät massiv unter Druck. Am Montagabend wurde sein Mitarbeiter Jian Go, das hat RTL zumindest so gemeldet, im Auftrag der Bundesanwaltschaft in Dresden festgenommen. Dem 43-Jährigen wird Agententätigkeit für einen chinesischen Geheimdienst in einem besonders schweren Fall vorgeworfen. Ja, also er soll für seit mehreren Jahren für einen chinesischen Geheimdienst tätig sein. Er ist seit 2019 für Maximilian Krah als Mitarbeiter tätig. Der ist ja mittlerweile im Europaparlament. Er ist ja auch Spitzenkandidat der AfD für Europa. Und man würde in anderen Kontexten sagen, also das kommt jetzt für die AfD zur Unzeit.
Das stimmt.
Also, ne, wo sind wir, also Karin, wo sind wir hingekommen, dass jetzt sogar schon AfD-Politiker also jetzt auch schon in Verdacht kommen, korrupt zu sein?
Genau. Und ist auch total überraschend, dass da irgendwie eine chinesische Verbindung plötzlich sich auftut.
Wahnsinn, ne? Ja.
Also Maximilian Krah ist ja schon auch schon in der Vergangenheit häufiger mal aufgefallen damit, dass er gerne auch nach China gereist ist und sich im EU-Parlament auch sehr chinesisch freundlich geäußert
hat. Genau, ja.
Also Taiwan gehört auch zu China, wenn du es noch nicht wusstest. Das hat er auch gerne schon mal behauptet. Und die Uiguren, das sind doch keine Lager oder sowas Hässliches. Also das ist alles gar nicht so schlimm. Das war schon irgendwie natürlich ein bisschen zu ahnen, wenn man, das will. Dass, also ihm ist ja nichts nachzuweisen an der Stelle, aber dass der jemanden einstellt, der möglicherweise in diese Richtung jetzt auch noch spioniert hat.
Wo man vorher ja auch schon häufiger gesagt hat, pass mal auf, so ganz sauber ist der wohl nicht. Ne? Also es gab ja schon diverse Verdachtsmomente und davon hat sich Krah ja, bei Krah ist es ja sogar noch besonders witzig, weil er ja diesen Mann, diesen chinesischen Mann, ja auch immer noch so als so eine Art Feigenblatt im Hergehalten hat. Im Sinne von, Leute, ich bin doch von der AfD, wir sind doch sowas von fremdenfreundlich. Guck hier, mein chinesischer Freund.
Es gab eine sehr lustige Situation vom Oberverwaltungsgericht in Münster, wo Krah auch ausgesagt hat. Und dann musste er sich rechtfertigen, genau weiß ich das nicht mehr, irgendwie musste seine Volksidee erklären und warum die AfD und vor allem er nicht rassistisch sei. Mhm. Und hat gesagt, guck mal, ich bin doch gar nicht, ich habe doch eine slowakische Frau und ich habe einen chinesischen Mitarbeiter und der wird rassistisch angegangen, weil es war nämlich Reinhard Bütikofer, der zu dem gesagt hat, ich will nicht mit einem Chinesen, der für China ausspioniert, in einem EU-Parlament sitzen. Jetzt haben wir es.
Ja, also der guten Ordnung halber sei natürlich auch angefügt, es gibt auch andere Parteien, die auch dubiose Verflechtungen haben. Also CDU, Aserbaidschan ist ja auch immer so ein Dauerthema. Ne? Also
das ist haben jetzt, die jetzt nicht exklusiv.
Nein, das haben sie nicht exklusiv, aber es kommt natürlich jetzt massiert in letzter Zeit. Also Peter Bistron, Stichwort Russland. Also man wartet jetzt im Grunde genommen stündlich darauf, dass es dann noch irgendjemand von der AfD gibt, der irgendwie enge Kontakte zum iranischen Regime pflegt. Mhm. Also da sind die Schurkenstaaten irgendwie alle dann schön beieinander. Völlig klar, dass Bernd Baumann von der AfD, der parlamentarische Geschäftsführer, sagt, naja,
also Kampagne.
Das ist eine Kampagne. So, der sagt, es ist eine Kampagne. Es gibt andere AfD-Leute, nicht wenige, die sagen, also jetzt, wo wir gerade reden, muss ja auch gerade zum Rapport. Mhm. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Und dass natürlich die Vertreter anderer Parteien zuvorderst, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, auch Spitzenkandidatin für die Europawahl, sagt, na, das ist ja ein schöner Patriot. Das ist logisch.
Das ist klar, aber es ist, glaube ich, schon so, wie du sagst, es gibt diese einen Vertreter, Baumann gehört dazu, die die ganze Zeit nur Kampagne schreien und das macht ihr jetzt, weil eben Europawahl ist, deswegen unterstellt ihr uns so viel Böses.
Ja.
Und die Medien sind vor allem schuld. Und es gibt aber auch eine wachsende Zahl der anderen in der Partei und der Bundesvorstand gehört dazu. Und das sind ja dann nun auch mal die beiden Spitzen, nämlich Alice Weidel und Tino Chrupalla, von denen wir zumindest hören über den Tag, dass sich das so zusammenbaut, dass die jetzt langsam auch echt genug haben.
Okay.
Also könnte sein, dass Herr Krah die Leviten gelesen bekommt zu dieser Stunde und dass er womöglich zumindest am Samstag werden die in Donaueschingen den Europawahlkampf eröffnen. Und da sollte irgendwie alle drei auf der Bühne stehen und Herr Krah sollte reden. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so nicht stattfindet.
Na, er ist ja halt auch echt eine der führenden Krawallschachteln von der AfD. Das muss man natürlich auch erstmal schaffen, in dieser Partei da dann nochmal negativ aufzufallen. Nochmal Bezug nehmend auf die Sendung am Sonntag. Wäre dir jemand wie Krah als Gast in deiner Sendung, vor allen Dingen auch in der Rückschau, lieber gewesen? Denn ihr habt sehr viel über Maximilian Krah geredet. Und Chrupalla, der Parteichef, der Co-Parteichef der AfD, saß bei dir in der Sendung und hat sich selber sehr häufig den Satz sagen hören, da müssen Sie denjenigen fragen, über den wir hier gerade geredet haben und nicht mich.
Da kann man sagen, er hat einen Punkt. Man kann aber auch sagen, er ist einfach der Parteivorsitzende. Und er muss aufpassen, wen er da, nun hat er ihn nicht alleine in die Spitzenkandidatur für den Europawahlkampf geschickt, aber er ist trotzdem dafür verantwortlich, dass das gut läuft. Und er hat ein Interesse, dass das gut läuft. Es gibt es auch Leute, die sagen, gerade weil es gut laufen soll, sind sie froh, dass Krah sich so weit raushängen lässt, weil sie ein entsprechendes Klientel ansprechen. Aber ich finde, dass er sich dazu verhalten muss, weil der an der einen oder anderen Stelle derartig über die Stränge schlägt und derartig völkisch und rassistisch wird, dass es gar nicht anders ging, als ihm das ein oder andere vorzuhalten. Das stimmt natürlich. Ja. Herr Krah wäre derjenige gewesen, der sich dazu rechtfertigen muss. Aber Chrupalla kommt da auch nicht dran vorbei.
Wenn du die Sendung nochmal so nachbetrachtest, oder ihr habt sie ja sicherlich auch als gemeinsam, als Redaktion nachbetrachtet, zu welcher Beurteilung seid ihr gekommen?
Da gibt es auch in der Redaktion total vielstimmige Urteile. Also Ich glaube, wir hatten uns das ja vorher überlegt, wie wir das machen. Kommt nicht jeden Tag jemand. Ich weiß nicht, wie oft du schon mit einem AfD-Politiker geredet hast.
Noch gar nicht.
Siehst du.
Das will ich aber gar nicht, das will ich aber gar nicht als Eigen, das will ich jetzt nicht als Eigenlob verstanden wissen, denn ich werde sicherlich auch noch in die Situation geraten, ja, dass es passiert.
Es kommt häufig so vor, dass Journalisten sich vornehmen, besonders mit AfD-Politikern besonders distanziert und auch zuweilen aggressiv umzugehen, weil das auch einer Erwartungshaltung entspricht. Das kann ich auch verstehen, aber wir haben uns überlegt, weil, wenn man besonders aggressiv auf sie zugeht, nur besonders aggressiv zurückgekeift wird. Wir versuchen es mal anders. Wir versuchen, ja, wie mit erwachsenen Menschen zu sprechen, sie vernünftig zu behandeln.
Freundlich. Also es wurde in den ersten 2-3 Minuten auch gelacht.
Freundlich, ja, höflich, sachlich. Und dabei trotzdem die wichtigen und kritischen Fragen zu stellen. Und ich finde, dass dabei auch ein bisschen was rausgekommen ist. Also er hat sich nicht wörtlich, aber doch merklich von Krah distanziert. Und es ist auch sehr deutlich geworden, dass er immer wieder gesagt hat, dass der hat ein Buch geschrieben, ich habe damit nichts zu tun, obwohl er nun mal der Parteivorsitzende ist und mir auch noch zu verstehen gibt, dass das auch gar nicht seine Aufgabe sei. Ja, doch. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass er sich mehr distanziert, als wenn ich ihn gleich angeschrien hätte. Und es ist auch in den Echokammern der AfD-Bubbles zu beobachten. Das fand ich gestern und heute ziemlich interessant.
Es ist in den Echokammern zu beobachten, dass es in diesen Echokammern negativ aufgenommen wird gegenüber Chrupalla, dass er sich von diesem Superman Krah so distanziert.
Das ist interessant, weil wenn eines in der AfD nicht geht, ist sich von einem anderen AfDler zu distanzieren. Das ist Verrat. Und so behandeln die den gerade. Also sowohl in den Fraktionschats als auch bei irgendwelchen YouTube-Videos haben die den ziemlich auseinandergenommen. Und er sei bei den bösen Mainstream-Medien in die Falle getappt.
Ach so, das ist jetzt der.
Und hätte den Krah verraten und so. Und das finde ich bemerkenswert, weil das ist so vorher nicht geschehen, weil normalerweise nutzen die AfD-Leute halt Social Media, um dann diese Auftritte gegen uns zu richten, also gegen die ARD beispielsweise dann. Aber das finde ich bemerkenswert und gleichzeitig verstehe ich auch ein bisschen, dass wenn man mit jemandem, der uns in den öffentlich-rechtlichen Medien als Lügenpresse diffamiert, wenn man den freundlich behandelt, dass es eine schmale Gratwanderung ist und dass man aufpassen muss, dass es nicht zu kumpelig wirkt. Und die Kritik kann ich auch verstehen, aber wir haben es sehenden Auges so probiert. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast.
Ja, ich habe, also was mir persönlich gut gefallen hat, war tatsächlich dieser eher menschelnde, kumpelige Umgang. Das ist aber vielleicht auch meiner persönlichen Art entsprechend. Aber man weiß ja zum Beispiel bei Interviews, auch wenn es um Prominente geht oder so, wenn du sofort konfrontativ anfängst, dann machen die zu, wie man so schön sagt. Genau. Klar, ne? Ich meine, mit Politikern ist nochmal was anderes. Ja. Du bist nicht bei der Bunden. Es gibt eine Programmatik, die man den Politikern immer vorhalten kann. Und das kann man natürlich auch mit jemandem wie Chrupalla machen. Mir persönlich, mir hat der Angang gefallen. Nach meinem persönlichen Geschmack habt ihr nur irgendwann vergessen, die Flamme weiter hochzudrehen. Also ich hatte so das Gefühl, ihr seid dann in so einem ganz guten Flow und der fühlt sich wohl und wird dann vielleicht auch ein bisschen plauderiger. Und in dem Moment dachte ich so, jetzt muss man mal langsam mal wie bei dem Gleichnis des Frosches, jetzt muss die Temperatur hochgedreht werden. Und das ist nach meinem Dafürhalten nicht in ausreichendem Maße geschehen. Das sagt sich in der Rückschau natürlich immer leicht, das ist völlig klar. Aber die Frage ist, denn er wird ja mutmaßlich, die Wahl in Thüringen ist, wenn ich mich nicht irre, am 1. September oder so.
Genau.
Wird ja nicht
Sachsen,
der letzte.
Sachsen und Thüringen,
genau. Brandenburg auch am selben Tag?
Am 22.
Die sind ein bisschen später dran.
Genau.
Okay. Das wird ja nicht der letzte Mann von der AfD gewesen sein, der da zu Gast sein wird in der Sendung. Ich sehe dich Hilfe suchen, gegen Himmel blicken, um Gottes Willen.
Nee, also, wie soll ich sagen? Ich habe da auch grundsätzliche Zweifel, habe ich immer gehabt, wie gut und richtig das ist, die einzuladen, weil sie eigentlich sozusagen das negieren, was eine Basis unseres politischen Diskurses ist. Also wir wollen natürlich Leute einladen, um mit denen konstruktiv zu reden und Argumente auszutauschen. Und das verweigern die meisten Spitzenpolitikerinnen und Politiker der AfD. Und das war auch in dieser Sendung zu beobachten. Auch da wieder, ich hoffe, wir haben es auch oft genug benannt, dass sie gar nicht daran interessiert sind, Argumente auszutauschen. Mhm. Das heißt, entweder es wird die Opferrolle rausgeholt, jetzt kommen wieder Vorwürfe, oder es wird Whataboutism gemacht, bei der CDU ist das ja viel schlimmer, oder es wird sofort auf die Migration gegangen, das Lieblingsthema, obwohl man eigentlich über Wirtschaft diskutieren wollte. Und das macht es so mühsam.
Ja, ja, klar.
Und
ja,
dann denkst du, okay, wenn ihr nicht reden wollt, dann können wir es eigentlich auch lassen. Und gleichzeitig ist es aber unsere Pflicht als öffentlich-rechtlichen Sender. Das ist einfach so.
Absolut.
Das steht einfach in den Rundfunkstaatsverträgen, dass wir alles abbilden müssen und gleichzeitig aber natürlich auch Minderheiten schützen. Mhm. Also musst du eigentlich ihnen zeigen, was sie vorhaben und was sie tun. Und ich finde auch, dass es wichtig ist, wir senden ja nicht für die, die ohnehin rechtsextrem denken. Die gucken auch gar nicht ARD, die sind eh in ihren Social-Kammern, aber es gibt auch welche, die sich nicht ganz sicher sind.
Aber die haben möglicherweise an dem Abend gedacht, ach, der Kupala ist so eigentlich ein ganz netter Kerl.
So, ich will dir mal gegen.
Netter Malermeister.
Vielleicht, aber vielleicht haben die auch was anderes gedacht, weil mich hat heute eine Freundin angerufen, deren Sohn hat in der Schule mit der Deutschlehrerin, das ist so ein Deutsch-Politik-Kurs gewesen, die haben die Sendung geguckt, weil die gerade über Frauenbilder reden.
Mhm. Oh ja,
und die, okay. Und die Lehrerin hat ihnen diesen Part vorgespielt und da müsste ich dir jetzt auch widersprechen. Mhm. Also ich finde schon, dass wir die Flamme an der Stelle hochgehalten haben, als wir nämlich nicht nur irgendwie diesen sächsischen Post über feministische Frauen und wie schrecklich die sind, weil die andauernd abtreiben gezeigt haben, sondern auch, was Herr Krah über den Intelligenzquotienten von Frauen denkt, nämlich gar nicht so viel.
Das ist richtig, ja.
Und darüber waren die Schüler so schockiert, dass mir die Freundin sagte, weißt du, und da sind ein paar dabei, die auch so ein bisschen aus rechteren, konservativen Kreisen kommen. Und die Schüler haben gesagt, nee, die Partei finden wir doof, wenn die Frauen so behandeln. Also, bisschen was erreicht.
Eine letzte Frage und dann kommen wir mal wieder zu denjenigen, die sich auch konstruktiv mit Politik befassen. Zumindest würde ich das Habeck und Kuno wirklich unterstellen. Mal auf einer persönlichen Note, wenn so eine Sendung durch ist, dann gibt es sehr viel Feedback, unter anderem aber auch von Kollegen und Kolleginnen in sozialen Netzwerken. Mhm. Wie nimmst du dieses Feedback im Allgemeinen wahr und im Speziellen, wenn es von Leuten kommt, die im selben Metier tätig sind?
Also jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich es in dem Fall nicht angeguckt habe, weil irgendwie es explodierte, sowohl Insta als auch X. Und unsere Social-Redakteur kam und sagte, ich nehme dir das Handy weg, ich muss das gleich alles löschen, weil da gleich sehr viel unterwegs war, auch an Trollen und so. Aber natürlich gibt es andere Leute, die sich das durchlesen und mir sagen. Und die schreibenden Kollegen, das nehme ich immer alles ernst und das gucke ich mir an und finde das auch, selbst wenn es negativ ist, zuweilen wirklich konstruktiv, weil wir ja auch was daraus lernen. Das war jetzt unsere 9. oder 10. Sendung. Wir haben ja im Grunde erst angefangen und versuchen natürlich auch zu lernen, was können wir besser machen. Aber wenn in den sozialen Medien auch Kolleginnen und Kollegen, wie soll ich sagen, unter der Gürtellinie sind oder eher abschneidend, würde man vielleicht altmodischerweise sagen oder so, dann finde ich das blöd. Dann finde ich dann lieber nicht. Dann ruf an und sag, finde ich doof, lass uns drüber reden.
Ist auch eine Option, ne? Also da hat man so ein bisschen vergessen irgendwie, dass man sich auch privat irgendwo bei Leuten melden kann, wenn man Kritik übt.
Oder gehst du, wie machst du das? Liest du das immer alles?
Nein. Ich vermeide das auch. Also irgendwann kommt man dann schon irgendwann dahin, aber schon gar nicht im ersten Moment. Und was diese Art der Kritik angeht, finde ich es super eklig, dass Leute, die im selben Metier tätig sind und man vielleicht sogar einen kollegialen Umgang miteinander pflegt, dass sie es für unbedingt nötig erachten, das dann, wie sagt man so schön, coram publico zu tun. Das ist dann eine echt unappetitliche Selbstüberhöhung und ich finde das scheiße.
Das jüngste Wunder des Robert Habeck.
Na, heute wird's verkündet. Wirtschaftsminister Habeck präsentiert heute die Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. Und wir gehen jetzt mal davon aus, wird wahrscheinlich bombig ausfallen, oder? Denke ich mal.
Ich höre, es gibt eine leichte Erholung, es stabilisiert sich alles ein bisschen, es wird wieder mehr produziert. Das wird er auch sagen, der IFO-Index hat sich schon in die richtige Richtung entwickelt. All sowas, das klingt alles ein bisschen nach...
Bitte schön.
Aber das sind, glaube ich, homöopathische Dosen. Weil
woher wusste ich, dass der Begriff homöopathische Dosen jetzt kommt?
Weil das wahrscheinlich...
Verdammt.
Ja, das ist... Ja. Es bleibt dramatisch. Mhm. Ich glaube, er hat es dramatisch genannt, die Wirtschaftslage.
Dramatisch schlecht, ja.
Dramatisch schlecht. Lindner hat gesagt, peinlich. Und das Schöne ist, dass sie sich in dem Befund so wahnsinnig herrlich einig sind.
Ja.
aber in dem Rezept, in dem Vorschlag, wie man es denn beheben kann, so weit auseinanderliegen, dass ich auch nicht weiß, wie die jemals zusammenkommen könnten.
Das ist die Frage, ne? Also genau, beide sind sich ja, wie du richtigerweise sagst, im Befund einig, auch wenn es darum geht, Unternehmen zu stärken, die Wirtschaft anzukurbeln, da sehen auch beide, dass es dringend notwendig ist. Nur beide haben da sehr unterschiedliche Angänge, welche Unternehmen man denn fördern muss. Aber vielleicht muss man an dieser Stelle jetzt auch einfach mal der FDP ein Lob aussprechen, denn die interessieren sich ja auch sehr, sehr für die Wirtschaftswende, denn sie haben ja gerade eben ein Positionspapier, ein 12-Punkte-Plan zur Wirtschaftswende vorgelegt, also pünktlich zum FDP-Parteitag und nicht wenige mutmaßen jetzt, dass das, also Markus Söder sagt, schauen Sie, das ist der Scheidungsbrief für die Ampel. gut, Söder doing Söder things.
In Anspielung auf 82 macht
genau, das. Genau. Wobei die Lage damals ja ein bisschen anders war, denn damals war für die FDP ja noch die Option, die sozialliberale Koalition zu verlassen und einfach rüberzumachen zu Helmut.
Genau, war schön einfach. Kannst du auch sagen, wir gehen
brauchst
einfach
ja auch keinen anderen.
Gehen mal zu der anderen Seite, bleiben weiter an der Macht.
Ja, und wenn du jetzt die Koalition wechseln würdest bei der aktuellen Prozentlage, dann wird ja eine Partei da wieder mit am Tisch sitzen, sind wieder die Grünen. Ja. Also am Ende hast du dasselbe Problem.
Ja.
Also worauf läuft denn das hinaus und warum kommt die FDP jetzt mit diesem Papier um die Ecke? Das hat natürlich Markus Feldenkirchen auch mit Frederik Pleitgen auch schon besprochen, aber man wundert sich natürlich durch. Wir wundern uns durch seit Tagen.
Ich finde das gar nicht so überraschend, muss ich sagen, weil du hast es selber schon gesagt. Sie haben diesen Parteitag vor der Nase, da muss man einfach in die eigene Partei rein, irgendwie wie verrückt mit den Flügeln schlagen.
Ja.
Und sie haben eine Europawahl vor der Nase und sie haben diese Landtagswahlen vor der Nase und die Europawahl ist wichtig, weil da könnten sie noch irgendwie mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann noch irgendwie so ein bisschen was reißen. Während
Oma Courage.
Genau. Und im Osten ist es nämlich so, in Sachsen und Thüringen und Brandenburg, dass Oma Courage überhaupt nicht gut ankommt.
Stimmt, ja.
Ne, weil irgendwie Spitzenkandidat Kemmerich in Thüringen sagt, die soll hier nicht herkommen. Wenn wir Genscher noch hätten, hätten wir schon längst Frieden. Die Oma Courage mit ihren Waffen, die soll nicht gehen.
Stimmt, aber Kemmerich ist ja sowieso so ein Lone Ranger mit seinen Cowboy-Boots. Das weißt du, ne? Das ist ja immer Cowboy-Boots. Ja klar, natürlich weißt du das. Ich finde mal, der ist ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten, seit 2020 war es. Genau, seitdem ihm damals Henning Well so den Blumenstrauß vor die Füße geworfen hat. Damals dachten wir noch, im Februar 2020, das sei unser größtes Problem in dem Jahr. Little did we know.
Ja.
Und Kemmerich sieht ja aus wie Yul Brynner in Westworld mit seinen Cowboy-Boots und der Glatze. und der ist ja so ein Lone Ranger. Der kriegt ja keine Unterstützung von der Bundes-FDP.
Nee.
Und na klar, sagt der natürlich, ich will aber auch keinen von euch hier haben, weil ihr schadet mir nur.
Genau, natürlich Strack-Zimmermann schadet, weil die natürlich in vorderster Front die Eurofighterin gibt und den Kanzler treibt mit den Taurus und allen anderen Waffen.
Ja.
Also das ist ein Problem, weil du hörst auch an den Reaktionen, Christian Lindner hat bei uns in der Sendung gesagt, genauso wie Marco Buschmann jetzt auch, glaube ich, in der FAS, sehr verschnupft, wir wünschen den Kollegen viel Erfolg. So, geht mal weg, weil da können sie eh nichts reißen. Sie sind in allen drei Ländern, glaube ich, bei 3% oder jedenfalls unter 5%.
Können Sie aber auch so eine Therapiegruppe zusammen mit der SPD gründen. Zumindest, also wenn wir jetzt mal Brandenburg ausklammern, da steht ja Woidke noch ganz gut da.
Das stimmt.
Aber in Thüringen und in Sachsen ist ja wirklich, also da geht ja gar nichts. Ne?
Aber um die Frage noch zu beantworten, ich glaube, deswegen machen die jetzt ein Riesentheater, dass sie das einfach in die Partei hinein und zu den Anhängern rufen, wir wissen noch, was wir wollen und das wird passieren, wenn ihr weiter bei uns dran bleibt. Aber ich glaube nicht, dass das das Scheidungspapier ist und ich glaube auch nicht, dass die Koalition platzen lassen. Also wer weiß, wie diese Haushaltsverhandlungen werden, das wird natürlich schon schwierig, spitz auf Knopf, glaube ich mal sehen, wie lange die Nachtsitzungen werden. Aber es ist nur noch irgendwie, wie lange noch bis zur Bundestagswahl? Noch mehr als ein Jahr, aber eigentlich kurz.
Es ist wirklich nicht mehr so viel.
Die gehen jetzt schon in Wahlkampf und es ist doch irgendwie Quatsch, dass... Also da wird sich die FDP, glaube ich, selber einen Todesstoß geben, wenn sie jetzt rechtzeitig... Also viel zu früh rausgehen. Ich glaube es nicht, aber man weiß es nicht.
Das Kleingedruckte.
Studie, eine pessimistische Jugend rückt nach rechts, so zitiere ich den Bayerischen Rundfunk. Eine neue Studie stellt einen deutlichen Rechtsruck bei Jugendlichen in Deutschland fest. Als Ursache sehen Forscher Verunsicherung, fehlenden Optimismus und geringe Widerstandsfähigkeit gegen Krisen. Dies stärke den Hang zu autoritären Konzepten. Ja, diese Studie, die ist jetzt seit ein paar Stunden draußen und viele kratzen sich am Kopf und sagen, um Gottes Willen, was ist denn bei der Jugend los? Also die politischen Präferenzen der 14- bis 29-Jährigen, die sehen wie folgt aus. 22% der Befragten würden die AfD wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. 20% die CDU. Und bei den Grünen ist es interessant, da liegen sie bei 18%, 2022 waren sie noch bei 27%. Und zum Beispiel die FDP hat auch mächtig verloren, die liegen auch bei 8% und waren noch bei 19%. Und wir erinnern uns an die Bundestagswahl, damals waren wir völlig überrascht, dass so viele junge Menschen ausgerechnet die Grünen und die FDP wählen. Vielleicht unterstelle ich Ihnen das jetzt nicht völlig zu Unrecht, dass die FDP und die Grünen zu dem Zeitpunkt für die Zukunft am ehesten standen, in der Perspektive junger Leute. Ja. Und die haben sich davon offensichtlich verabschiedet und haben gesagt, die Zukunft liegt in der Vergangenheit und in den Versprechungen, die die AfD machen.
Aber trotzdem viele Fragezeichen, finde ich. Also, weil, was könnten die Gründe sein? Also, überleg mal, wie lange ist es her, dass Jugendliche auf der Straße waren und für das Klima protestiert haben? Und das ist in dieser Studie, steht jedenfalls hinten an, oder?
Ja, also Klimawandel ist auch nicht mehr der vorrangige Sorgentreiber bei jungen Menschen. Da sind
sondern
andere
Themen. Ist die Wirtschaft oder was ist
es?
Ja,
es ist tatsächlich Angst. Also 60% gaben an, Angst vor einem Krieg zu haben. Das ist einer der zentralen Treiber, aber zum Beispiel auch die steigende Inflation, 68%. Also man erkennt daran natürlich auch, dass sich offensichtlich junge Menschen mit Nachrichten beschäftigen und ihnen das Sorge macht. Also steigende Inflation kann man, glaube ich, dann auch nicht nur als Chiffre begreifen für eine schwindende wirtschaftliche Kraft des Landes, in dem man lebt, die mangelnde Kaufkraft.
Ja.
Und Krieg. Und das sind ja letzten Endes auch die Sorgen, mit denen sich die Erwachsenen auch herumschlagen. Mhm. Vielleicht der Klimawandel noch ein bisschen mehr ein junges Thema, denn ein älteres Thema, womit ich nicht sagen will, dass jetzt ältere Leute, wir sehen das ja auf den Protestmärschen auch. Die Frage ist, wo kommt's her? Wie erklärst du dir es?
Finde ich total schwer zu erklären. Also wir haben uns ja sehr lange viel Gedanken darüber gemacht, weil die Entwicklung ja mehr im Osten zu beobachten war als im Westen. Das verändert sich aber auch. Und da gibt es so viele Historikerinnen, Soziologen, die sagen, es ist diese Veränderungsangst, weil die natürlich auch schon sehr viel negative Veränderungen, Erfahrungen gemacht haben durch die Wende und sich das auch in die nächste Generation fortsetzt. Und jetzt kommt diese Digitalisierungsveränderung dazu, was auch vielen Leuten Angst macht.
Aber Digitalisierungsveränderungen jetzt nicht im Sinne von sozialen Netzwerke, sondern vom Analogen ins Digitale rüberwechseln.
Genau, das macht auch vielen Angst, wobei da sind
wobei,
wir
da
auch
muss man in Deutschland doch gar keine Angst haben, weil da passiert
das frei von. Hast du völlig recht. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist es mehr so, als ich bislang dachte, dass sozusagen, dass das alles teurer wird, dass das möglicherweise auch bei der jüngeren Generation ankommt. Weißt du, frag mal Jugendliche, ob sie in Berlin eine Wohnung finden.
Ja.
Das ist eine Vollkatastrophe. Also es gibt irgendwie einen Jugendlichen, den ich kenne, der hier der kam aus Tschechien und hatte erst einen Job und dann ist er als Fahrradkurier unterwegs und der wohnt die ganze Zeit unter einer Brücke, weil er keine Wohnung findet. Jetzt ist das natürlich ein Extrembeispiel, aber ich glaube, all das führt dazu, dass sie in der Politik keine Lösungen sehen.
Na, frag mal irgendeinen jungen Enrico in Sachsen-Anhalt, alternativ jetzt zu dem Wohnungsthema, wie er das findet, dass alle jungen Mädchen aus dem Dorf, sobald sie irgendwie das Abi haben oder die höhere Schule abgeschlossen haben, dass sie dann das Dorf verlassen. Ne? Das ist ja auch eines dieser. Also wenn wir uns mal vergegenwärtigen, womit wir uns so rumgeschlagen haben, als wir so 16, 20, 24 waren, da sind wir doch einigermaßen hoffnungsvoll in ein Berufsleben gestartet. Aber viel wichtiger finde ich, also ich bin Jahrgang 77. So, jetzt ist es so, im Grunde genommen, wenn wir mal diese Tschernobyl-Delle jetzt mal beiseite lassen und ein paar Dinge, die halt immer reinrumsen in ein junges Leben, so war aber doch, hat die Kurve doch eindeutig nach oben gezeigt.
Klar.
Also wenn du von 77, 90, 95 bis ins Jahr 2000, dann zeigte die Kurve nach oben, die Mauer fiel, die Welt rückte näher zusammen, der Russe war plötzlich nett, Gorbatschow, dann der lustig besoffene Jelzin, wahrscheinlich hat er auch diese Krankheit, die der Belgier hat, was getrunken, stellst du ihm nachher dann fest. Und das hast du natürlich aber nicht, wenn du 2000 geboren bist. Ja, du,
genau,
so. Also es wird immer dunkler gefühlt.
Wir waren zwar auch immer wachsender Wohlstand. Mhm. Und jetzt bricht das alles ein. Das ist wahrscheinlich so. Und wir dürfen nicht unterschätzen, dass sie tatsächlich, dass dieser Krieg in Europa, dass das wirklich vielen Leuten Angst macht.
Ja, klar, das ist ja mehr als nachvollziehbar. Es gilt ja für die Erwachsenen und die Älteren auch. Und natürlich, das ist ja ein abendfüllendes Thema und ich glaube, das ziehen wir auch nochmal in die Wochenendbeilage mit rein, weil es wirklich, da gibt es so viel zu sagen. Mhm. Aber natürlich sind soziale Netzwerke als Unglücksmaschine natürlich auch ein ganz entscheidender Treiber, wenn du irgendwie du hattest als junger Mensch schon genug mit dir selbst zu tun und mit den eigenen Unzulänglichkeiten und mit möglicherweise sich nicht erfüllenden Zukunftsversprechen. Und dann siehst du plötzlich in den Insta-Accounts links und rechts, dass die das alle nicht nur hinkriegen, sondern sie ein glanzvolles Leben führen, während du selber denkst, es wird nichts, plus natürlich TikTok, Hoss und Hopf und wie sie alle heißen und sagen, die Welt wird immer schlechter und die Flüchtlinge nehmen euch was weg. Also da kommt so viel zusammen, finde ich.
Ja, und dann ist es wahrscheinlich so, dass du es interessanter findest, dass welche populistischen Parteien auch immer, die auf diesen Netzwerken ganz besonders unterwegs sind, extrem gut in der Lage sind, auf Gefühle anzuspringen, gute Versprechungen zu machen. Und das ist, der Populismus funktioniert eben nicht, weil sie Lösungen suchen, sondern nur die Probleme dessen benennen. Und möglicherweise fällt das bei dem einen oder anderen auf fruchtbaren Boden.
Unterm Radar.
Ist ja nicht so, als könnten wir nicht noch ein paar vernünftige Zukunftsangebote machen und Finanztipps. Ne? Hoss und Hopf machen sie in ihrem komischen Podcast ja auch. Deswegen Sonderangebot bei US-Großhandelskette Gold an der Supermarktkasse. So berichtet es der Spiegel. Bei Costco, da gibt es nicht nur spottbillige Hotdogs, also 1,50 Dollar für das Brötchen mit Rindswurst, die Cola ist im Preis im Begriff. Nein, man kann dort Goldbarren kaufen. Bei Costco, die Unze mit 24 Karat wird mit einem rund 2%igen Aufschlag zum Tagespreis verkauft, der derzeit bei fast 2.400 Dollar liegt. Ein unwiderstehliches Angebot finden viele Konsumenten. Das ist natürlich sensationell. Du kannst bei Costco einfach Goldbarren kaufen. Wie geil ist das denn?
Wir suchen, glaube ich, eine Klientel.
Super. Kann ja auch nicht jeder wie die Remos ins grüne Gewölbe oder so. Ne? Also man will das ja schon auf legalem Wege machen. Und dann, das läuft fantastisch natürlich, klar. Mhm. Die Kunden rennen denen die Bude ein, weil Gold, ist ja klar, ist ein beständiger Wert, der seit Jahrtausenden...
Ist das so? Hast du Gold?
Ich gehe fest davon aus. Also in den Zähnen und ich muss sofort mit meinem Bank.
Ja,
aber ich habe bei Chico investiert, ich muss sofort mit Chico sprechen, der kümmert sich um meine Finanzen.
Mir fällt sowas Ähnliches ein. Es gab neulich eine Schlagzeile, dass es bei Lidl...
Ja, jetzt bin ich gespannt.
So ein super Deluxe-Champagner von Röderer zu kaufen gab. Da gibt es irgendwie Flaschen, die kosten 10.000 Euro.
Okay.
Und die haben im Angebot gehabt, glaube ich, eine für 249.
Ach guck, bei Lidl.
Und dann stelle ich mir vor, der Mickey fährt da hin und du kannst dann, auch wenn du die abholst, hast du Glück und kannst irgendwie noch einen Sonderpreis haben, wenn du 10.000 kaufst oder sowas.
Guck mal,
so, und wenn du sie bestellst, das war irgendwie ein sehr, sehr lustiger Gag, selbst wenn du die höchste Zahl bestelltest, weiß ich nicht, die lag eben auch bei 10.000 oder 15.000, da musst du trotzdem noch Versandkosten von 5,59 Euro.
Das finde ich aber irgendwie schon wieder sehr basisdemokratisch, oder? Toll. Nein, ich darf, Karin, du trinkst
kein Champagner.
Tatsächlich bin ich kein, hören Sie mal, wir sind ja hier nicht im Märchen, das ist ja keine Märchenstunde. Ich bin ein Mann des Volkes, ich trinke ein schönes Bier, freue ich mich, ich brauche kein Champagner. Nee, ich bin wirklich gar nicht so ein großer Champagner-Fan. Ich kann Champagner schon unterscheiden, jetzt sagen wir mal von Asti Spumante. Das würde ich schon sagen. Ich darf aber nicht, also wenn ich in den Lidl ginge und da mit so einer Pulle Röderer Kristall rausgehe, da hätte ich nur wirklich jedes Klischee bestätigt. Also ich kann das nur aus Imagegründen machen.
Ich hatte mir das gerade so schön vorgestellt.
Aber ich sehe unseren Freund Jakob Lund jetzt schon, dass die Porsche-Reifen durchdrehen. Der sagt, da muss ich jetzt gleich hin. Mit dem Gold ist übrigens so, es ist dann gar nicht so einfach, wenn dann irgendwie Mary und Joe aus Wisconsin sich den Goldbarren gesichert haben. Du wirst die nicht so einfach wieder los. Du kannst die nicht mal eben so zu Bargeld machen, weil das versuchen natürlich recht viele. Und wenn du das dann irgendwie bei den Banken versuchst einzutauschen, dann kommen unglaublich hohe Provisionsgebühren dazu.
Siehst du?
Also am Ende, ich will jetzt nicht sagen, man macht jetzt nicht das Verlustgeschäft, aber so richtig Gold... Weiß ich nicht.
Doch eine kleine Abzocke.
Also vielleicht. Bei mir bleibt es dann doch auf dem Steak, muss ich sagen. Ne?
Finde ich auch ehrlicher.
Bis auf Weiteres wird es dabei bleiben. Karin, ich danke dir ganz herzlich.
Es war mir ein Fest.
Das kann ich nur zurückgeben. Wenn du Lust hast, fühl dich sehr herzlich wieder eingeladen.
Ganz sicher komme ich wieder.
Komm doch einfach wieder. Und du weißt ja jetzt, der Trick der Woche, falls du mal wieder einen unangenehmen Gesprächspartner haben solltest in deiner Talkshow, im Zweifel einfach auf dieses Eigenbierbrau-Enzym setzen.
Genau, sagen, komisch,
ist ja vielleicht so eine Allergie.
Ich bin ein bisschen krank geworden heute.
Vielleicht kriegt man es ja spontan irgendwie noch, man weiß es ja nicht. Genau. Allergien erwischen einen ja auch irgendwann und möglicherweise wachst du an irgendeinem Tag auf und sagst, ich habe 200 Gramm Lakritz gegessen, mir ist plötzlich so blümerant.
Oder ich lade Micky Beisenherz ein, das hilft auch.
Also ich sag's mal so, wer Krupalla zu Gast hatte, der ist gestellt,
für Micky Beisenherz,
sich auch mit mir rumzuschlagen. Karin, ich danke dir.
Sehr
und
gerne.
Wünsche dir viel Erfolg für die weiteren Sendungen.
Danke.
Hang in there.
Yeah.
Ciao. Ciao. Tschüss. Dankeschön.
Apokalypse.
Halt, stopp. Das bleibt alles, wie es... Also, was ich völlig vergessen habe. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Mike Nöcker. Happy Birthday to you. Ich grüße den Mastermind von Fußball MML, Mike Nöcker, und bestelle ihm ganz herzliche Grüße zum 71. Geburtstag. Mike, we love you.
Fee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.